SWR aktuell Infodate am Morgen.
Wer soll künftig die EU-Kommission anführen? Das ist weiter offen. Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU haben sich in Brüssel getroffen, viel diskutiert und sich am Ende nicht geeinigt. Thomas Spickhofen.
Es sei ein nützlicher Austausch gewesen, sagte Ratspräsident Charles Michel nach dem Treffen, um die Interessen und Erwartungen aller zu hören und alle auf den gleichen Informationsstand zu bringen. Eine zweite Amtszeit für Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin erscheint weiterhin wahrscheinlich. Allerdings braucht von der Leyen nach einer möglichen Nominierung Ende kommender Woche durch die Regierungschefs auch noch eine Mehrheit im Europäischen Parlament. Für den Posten der EU-Außenbeauftragten war zuletzt die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas im Gespräch, als Ratspräsident der Portugiese Antonio Costa.
Lasst uns der Ukraine noch mehr Waffen liefern. Das war der Appell von NATO-Generalsekretär Stoltenberg gestern in Washington. Vor einem Treffen mit US-Präsident Biden hat er es als paradox bezeichnet, dass der Weg zum Frieden zunächst über mehr Waffen führe. Zufrieden ist Stoltenberg, was die Entwicklung bei den Verteidigungsausgaben der NATO angeht. Mehr als 20 der Mitgliedsländer würden in diesem Jahr voraussichtlich die Zielvorgaben erfüllen. Das, so Stoltenberg, sei Rekord. Agenten gegen Clankriminalität, das fordert der Bund Deutscher Kriminalbeamter BDK. Der Verfassungsschutz solle bundesweit auch gegen organisierte Kriminalität eingesetzt werden. Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet über die Forderung des BDK. Die Polizeigewerkschaft meine, der Verfassungsschutz könne dabei helfen, die Strukturen der extrem abgeschotteten kriminellen Organisationen aufzuklären. Wenn man gegen ausgewählte Personen ähnlich vorgehe wie gegen islamistische Gefährder, könne das helfen, kriminelle Netzwerke zu erkennen und zu zerschlagen, so der Bund der deutschen Kriminalbeamten. Einmal längs durch den Bodensee schwimmen, das ist der 60-jährigen Extremschwimmerin Iris Ashman gelungen. Von Bodman im Kreis Konstanz bis nach Bregenz, rund 64 Kilometer, ist die Deutsche in 30 Stunden und 18 Minuten gekrault. Im Badeanzug mit Badekappe und Schwimmbrille, ohne Kontakt zum Beiboot. Bei ihrer Ankunft am Ufer war die 60-Jährige völlig erschöpft, aber erleichtert.
So was habe ich noch nicht gemacht vorher. Und da bin ich also schon an die Grenzen gegangen, glaube ich, was für mich möglich ist. Und man muss es ja leider sagen, hat auch mit dem Alter zu tun. Man ist nicht mehr ganz so fit. Natürlich bin ich glücklich, dass ich es geschafft habe. Aber ich bin auch kaputt.
Österreich hat bei der Fußball-Europameisterschaft am Abend gegen Frankreich verloren. Bei dem Spiel in Düsseldorf war das einzige Tor ein Eigentor der Österreicher. Deren Trainer Ralf Rangnick war nach dem Spiel enttäuscht.
Wir haben in 100 Minuten kein Tor von Frankreich zugelassen. Frankreich hat in 100 Minuten kein Tor geschossen. Unglückliches Eigentor. Insgesamt haben die Franzosen den Sieg schon auch ein Stück weit verdient. Dass wir trotzdem bis zum Schluss drauf und dran waren, noch den Ausgleich zu schießen, spricht aber auch für die Leistung unserer Mannschaft.
Bei dem Spiel gegen Österreich hat sich Frankreichs Fußballstar Kylian Mbappé die Nase gebrochen. Er wurde aus dem Stadion in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht, muss aber offenbar nicht operiert werden. Heute spielt in der Gruppe F um 18 Uhr in Dortmund die Türkei gegen Georgien. Außerdem um 21 Uhr in Leipzig Portugal gegen Tschechien. Der Musiker Paul Spencer, bekannt durch sein Musikprojekt Dario G, ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie in Großbritannien an Darmkrebs. Spencer schuf große Dance-Hymnen wie Carnaval de Paris, das zur offiziellen Hymne der Fußball-WM 1998 wurde. Spencer schrieb auch Stücke wie Sunshine, Voices oder Dream to Me. Er wurde 53 Jahre alt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Südlich der Donau sonnig und schwül warm, sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab. An sehr wenigen Orten wieder Schauer oder kräftige Gewitter. 21 Grad in der Eifel und bis zu 31 Grad rund um Stuttgart.
SWR aktuell. Hintergrund.
Vier Räder, die eine Karosserie tragen, in der Menschen sitzen, und das Ganze wird von einem Motor angetrieben. Am Anfang mit Benzinmotor, dann kurz auch mal elektrisch und seit Beginn des Ersten Weltkriegs fast nur noch mit dem Verbrennungsmotor. Das Grundprinzip eines Autos, das gilt noch immer. Die Technik allerdings entwickelt sich rasant weiter, gerade in den vergangenen Jahren. Über die Zukunft des Autos sprechen wir in dieser Woche jeden Morgen in unserer SWR aktuell Serie. Immer mehr Computer im Auto, immer mehr sonstige Elektronik und immer mehr Elektroautos. Die Zeiten, in denen Autowerkstätten mit einer Hebebühne und einem Satz Schraubenschlüssel ausgekommen sind, die sind sowas von vorbei. Was müssen Werkstattbetreiber anstellen, um mit der Technik der heutigen Autos und vor allem der Autos der Zukunft klarzukommen? Darüber habe ich mit Michael Ziegler gesprochen. Er ist der Präsident des Verbands des Kfz-Gewerbes in Baden-Württemberg. Fangen wir mit den Menschen an, die diese komplizierten Autos reparieren sollen. Müssen Sie Ihre Werkstattmitarbeiter inzwischen zum Studieren an die Uni schicken oder geht es gerade noch?
Nein, das ist sicherlich nicht erforderlich. Also die Mitarbeiter und auch die Betriebe sind im Laufe der Zeit permanent mit neuen technischen Entwicklungen konfrontiert gewesen. Das ist nichts Neues. Vergleichen Sie die Motorkutsche von Daimler oder von Carl Benz da von 1888 mit einem hochmodernen Auto von heute mit Fahrerassistenzsystemen und teilweise autonomen Fahren, dann sind es zwei völlig unterschiedliche Produkte. Dazwischen liegt eine große technologische Entwicklung, die immer eine Herausforderung war für die Mitarbeiter in den Werkstätten, die sie aber auch immer bewältigt haben. Und da sehe ich jetzt auch kein Problem für die Zukunft.
Auch Ihre Branche klagt schon seit einiger Zeit über den Fachkräftemangel. Was bedeutet das eigentlich für die Auswahl von Auszubildenden, wenn dieser Beruf immer anspruchsvoller wird?
Ja, zugegebenerweise wird es schwieriger, geeignete Fachkräfte zu finden. Aber es ist auch, sag mal, eine Frage der Attraktivität des Berufsbildes, auch wie man den Beruf nach außen darstellt. Und wir im Kfz-Gewerbe haben zum Beispiel mit dem letzten Ausbildungsjahr gut 10% mehr junge Menschen ausgebildet als im Vorjahr. Also man sieht, man kann noch was machen, aber es stimmt natürlich, dass die Fachkräfte tendenziell weniger werden und vor allem, dass die Qualität der Bewerbungen abnimmt, was sicherlich grundsätzlich schwierig ist für die steigende Komplexität der Berufsbilder.
Reden wir über die Werkstatt selbst. Bisher gibt es da noch beeindruckende Wände mit teurem Spezialwerkzeug. Es riecht nach Öl, Gummi und Benzin. Was ändert sich zum Beispiel durch die Einführung des Elektroautos? Was müssen die Werkstätten alles aufrüsten?
Die Betriebe müssen schlichtweg, wie man es einfach sagt, elektrofähig gemacht werden. Das beginnt mit der Anschaffung von Spezialwerkzeugen, das beginnt mit der Ausbildung, aber auch mit der Installation von Ladepunkten, von Ladesäulen. Es sind höhere Investitionen, die da auf die Betriebe zukommen und in Abhängigkeit der Größenordnung und der Struktur eines Betriebes. Wir sprechen da jetzt mal ganz grob und weit gespreizt von Investitionssummen, die bewegen sich in einer Größenordnung von 5.000 bis teilweise 500.000 Euro.
Viele Branchen setzen mehr und mehr auf künstliche Intelligenz. Wird es vielleicht bald schon so weit sein, dass die KI in der Werkstatt beim Bordcomputer meines Autos nachfragt, lieber ID.5 oder lieber EQS, was plagt dich denn heute so?
Ja, der Einsatz der KI und auch der Digitalisierung in den Fahrzeugen, in den Prozessen schreitet voran. Das ist keine Frage. Und ich denke, da haben wir teilweise noch keine allzu große Fantasie, was da morgen alles möglich sein wird. Also wenn heute das Herz eines Autos, der Motor und der Antriebsstrang ist, so ist es morgen der Zentralrechner mit allen seinen Funktionen, die umfänglichsten Daten verarbeiten.
Michael Ziegler, der Präsident des Verbands des Kfz-Gewerbes Baden-Württemberg. Morgen sprechen wir in unserer Serie Das Auto der Zukunft über das, was sich außen und innen am Design der Autos ändern wird.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist letztes Jahr leicht gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht. Das steht im neuen Verfassungsschutzbericht, den Innenministerin Faeser heute vorstellen wird. Die meisten Taten kommen weiterhin aus dem rechtsextremistischen Kreis. Eva Huber.
Einen besonderen Blick dürfte der aktuelle Verfassungsschutzbericht wohl auch auf den Antisemitismus legen. Hass, Hetze und Übergriffe gegen Jüdinnen und Juden haben seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober stark zugenommen. Dabei kommen die Angriffe von verschiedenen Seiten, von Islamisten, von rechts und auch von links, also über ideologische Grenzen hinweg. Auch die Gefahr durch islamistische Extremisten haben die Sicherheitsbehörden im Blick. Das Risiko dschihadistischer Terroranschläge ist aus Sicht des Verfassungsschutzes so hoch wie lange nicht mehr.
Den Staat destabilisieren, das wollte die Gruppe auch, um die es jetzt geht. Sie wollten das Kaiserreich wieder einführen, die Demokratie abschaffen und das durchaus mit Gewalt, sogar mit Kriegswaffen. All das wirft die Bundesanwaltschaft der Reichsbürgergruppe vor, an deren Spitze Heinrich Reuß gestanden haben soll. Gegen ihn und andere Führungsfiguren läuft schon ein Prozess in Frankfurt und in Stuttgart wird gegen die mutmaßlichen Kämpfer der Gruppe verhandelt. In München beginnt heute der dritte Prozess im Oberlandesgericht. Um welche Angeklagten es geht, hat uns der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt so erklärt.
Wenn ich dem Ganzen einen Namen geben dürfte, dann würde ich vornehm sagen, es ist die Esoterik-Fraktion. Menschen, die die Gruppe beraten haben in spirituellen Fragen. Menschen, die aus den Sternen und anderen Indizien rauslesen wollten, wann es zum Umsturz kommt und wann das Kaiserreich anfangen wird. Und das Ganze so ernst, dass zum Beispiel einer der Angeklagten vorgeworfen wird, dass sie auch in ihrer Zeit, in der sie in Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin der in Frankfurt angeklagten Bundestagsabgeordneten Birgit Malsack-Winkemann von der AfD, wirklich auch nur deswegen in ihrem Büro gesessen habe, um der AfD-Bundestagsabgeordneten Horoskope zu legen. Also es ist wirklich relativ skurril, aber das ändert nichts daran, dass es aus Sicht der Ermittler immer noch eine gefährliche Verschwörung war, denn wenn sie gewaltsam zum Beispiel versucht hätten, in den Bundestag einzudringen, hätte das zumindest blutig werden können.
Ebenfalls in Bayern klagt die bereits erwähnte AfD gegen den Freistaat, und zwar, weil der bayerische Verfassungsschutz seit 2 Jahren diese AfD beobachtet. Zu Unrecht, findet der Bayerische Landesverband. Er ist zumindest mit seinem Eilantrag schon gescheitert. Heute beginnt die Verhandlung am Verwaltungsgericht München. Julia Kammler.
Umsturzfantasien auf Telegram, Äußerungen wie Umvolkung oder Volkstod und die Missachtung der Menschenwürde von Muslimen. All das sind laut Gericht Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der gesamten Partei. Die bayerische AfD spricht von einzelnen Entgleisungen Einzelner. Vor dem Verfahren heute betont Bayerns AfD-Chef Stefan Protschka auf BR-Anfrage, er erwarte sich einen neutralen und fairen Prozess. Auswirkungen auf seine Partei sehe er keine. Die Menschen würden merken, dass das Vorgehen des Verfassungsschutzes gegen die AfD politisch motiviert sei. Ein Urteil soll frühestens Mitte Juli fallen.
Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik streiken heute viele Zahnärzte und Zahnärztinnen in Baden-Württemberg. Dazu hat die Kassenärztliche Vereinigung des Landes aufgerufen. Heiner Kunold.
Laut der Vereinigung bleiben nicht nur tausende Zahnarztpraxen in Baden-Württemberg zu. In verschiedenen Städten und Gemeinden sind auch Veranstaltungen geplant. So soll es etwa in Karlsruhe und Heilbronn Treffen mit Politikerinnen und Politikern zum Austausch über Probleme geben. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg bemängelt als Vertreterin der Zahnarztpraxen unter anderem zu viel Bürokratie. Außerdem fordert der Berufsverband eine Abschaffung der sogenannten Budgetierung. Dabei wird das Geld, das Ärzte für die Behandlung von gesetzlich Versicherten bekommen, von der Kasse begrenzt. Das Landesgesundheitsministerium teilte auf Anfrage mit, man setze sich dafür ein, dass bestimmte zahnärztliche Leistungen wieder entbudgetiert werden.
Auch in Rheinland-Pfalz gibt es heute eine Zahnarztdemo, und zwar in Koblenz. Dort rechnen die Veranstalter mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In Stuttgart startet heute das SWR-Doku-Festival. Gezeigt werden bis Samstag über 30 Filme. 14 davon sind in verschiedenen Kategorien für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominiert. Annika Jahn.
Neben Filmen von erfahrenen Filmemachenden sind auch Erstlingswerke auf dem Festival in den Stuttgarter Innenstadtkinos zu sehen. Aktuelle gesellschaftliche Themen wie die KI-gesteuerte Überwachung in China oder das Leben eines zum Judentum konvertierten AfD-Emporkömmlings werden gezeigt. Der Film Schleimkeim über die gleichnamige DDR-Punkband ist in gleich 2 Kategorien für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominiert. Das gab es noch nie. Das SWR-Doku-Festival geht bis einschließlich Samstag.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Auf geht's in die überhaupt nicht mehr neuen Bundesländer, nach Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Dort nimmt Bundeskanzler Scholz heute am Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidentenkonferenz teil. Angesichts der jüngsten Wahlergebnisse in den ostdeutschen Bundesländern findet SWR-Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems, nicht nur der Kanzler dürfte mal öfter vorbeischauen in Ostdeutschland.
Wenn Olaf Scholz heute bei der Ost-MPK dabei ist, dann weiß er, es geht um einiges. Denn allerspätestens seit die AfD bei der Europawahl im Osten auf Platz 1 gelandet ist, ist nochmal schwarz auf weiß deutlich geworden, wie unterschiedlich Ost und West ticken. Direkt nach der Wahl waren dann Bodo Ramelow, der linken Ministerpräsident von Thüringen, und Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, groß in den Medien. Und zwar mit der Analyse, die emotionale Einheit geht zunehmend krachen. Und mit einer verwegenen Idee, ein Austausch zwischen Ossis und Wessis. Ich finde, richtig. Nur so kann es funktionieren, über den persönlichen Austausch. Denn mal ehrlich, wie viele Breisacher haben es denn mal nach Cottbus geschafft? Wie viele Greifswalder nach Kaiserslautern? Wie sollen wir denn dann wirklich die Lebensrealitäten voneinander kennenlernen? Mit einem Austausch werden wir sicherlich nicht alle Unterschiede zwischen Ost und West auflösen, aber es geht ja auch nur um ein unverfängliches persönliches Treffen. Mal Linsen mit Spätzle und Seiden gegen Königsberger Klopse tauschen. Der Osten braucht keine weiteren Anschuldigungen aus dem Westen, keine Almosen und auch kein Mitleid. Aber ein Gespräch auf Augenhöhe, das wäre doch schon mal ein Anfang. Einfach mal hingehen, einfach mal fragen, was Sache ist. So wie der Kanzler heute.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.